Wir sind hier auf 1100 Meter Seehöhe in den Alpen und es ist ziemlich warm draußen. Es geht so in die Richtung von 30 Grad und deswegen sitze ich heute mal wieder drin, wo das Gebäude hier durch eine passive Kühlung durch unsere Geothermie zumindest etwas kühler gehalten wird. Lässt sich durchaus aushalten. Allerdings ist nicht nur mir ziemlich warm da draußen, auch einigen Kernkraftwerken in Europa und auch weltweit ist ziemlich heiß, sowie auch allen anderen Kraftwerken, die nichts anderes sind als überdimensionale Wasserkocher. Das ist ein Problem, aber trotzdem hält es die ganze Fans dieser Technologien, insbesondere der Atomi-Fanbubble, nicht davon ab, sich ihre Welt möglichst schön zu lügen, nur um nicht zugeben zu müssen, dass die linksgrün versiffte Community irgendwie doch recht hat. Diese heutige Ausgabe ist eine kleine Fortsetzung in Kombination mit ein bisschen Kommentarspalte zu zwei vorherigen Beiträgen der letzten Wochen. Einmal ging es darum, dass die AKW-Schwurbler aufgrund eines angeblich geheimen Plans der Bundesnetzagentur, die sich auf einen Stromengpass vorbereiten, sollte mal etwas passieren. Dazu haben wir eine separate Folge gemacht, wo wir auch die entsprechende Risikomatrix dargestellt haben. Da haben wir das ganze Thema thematisiert, dass gerade die Kernenergie und auch andere Energieformen, wo man Wasser kocht, um Strom zu erzeugen, keine gute Idee sind, wenn es um Strommangellagen geht. Und dann haben wir ja gerade aktuell weltweit, in Europa merken wir das in manchen Ländern mehr, in manchen weniger, die Situation, dass die gerade in der grünen Hass-Community sehr beliebte Kernenergie gerade ganz massive Probleme hat, weil einfach das Wasser zum Kühlen bzw. das Wasser für die Erzeugung der Dampfphase gerade etwas zu wenig da ist. Genau genommen zum Teil auch gar nicht. Und das ist ein Problem. Und trotzdem versuchen diese Leute gerade sehr massiv, sich das Ganze schön zu reden. Ich habe entsprechende Reaktionen auf diese beiden Beiträge bekommen. Ich habe auch dazu einmal einen langen und einmal einen Kurzbeitrag gemacht. Den Link dazu natürlich im Quellenverzeichnis, wie immer. Dort gibt es dann natürlich auch gerade in der langen Version auch weiterführende Links und weiterführende Quellen, wo man sich mit dem Thema, wenn man denn an wirklich Inhalten interessiert ist, weiter beschäftigen kann. Aber mich erreichen dann zum Teil schon ganz interessante und auch lustige Rückmeldungen. Eine habe ich per E-Mail bekommen. Die E-Mail-Adresse zufolge ist es eine Teilnehmerin, eine weibliche Partizipiantin unseres Formats. Allerdings keine Anrede, keine Grußformel, gar nichts. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe das mal irgendwie im Kindergarten anders gelernt, dass man erstmal sagt, hallo, hier, ich hätte das und das Anliegen und irgendwie ist einigen Leuten das anscheinend verloren gegangen. Und ich kann auch nicht sagen, ob diese Teilnehmerin, wenn es eine Teilnehmerin war, auch mich nur darauf hinweisen wollte, dass jemand irgendein Blödsinn erzählt oder wollte den Blödsinn nehmen, um mir zu erzählen, dass ich falsch läge. Kann ich nicht sagen. Aber sie hat mir einen, ich sage jetzt mal sie, weil ich gehe davon aus, der E-Mail-Adresse nach, dass es eine sie war, hat mir ein Bild geschickt eines Artikels, der, soweit ich das sie erkennen konnte, die NZZ war. Und das war, ich nehme an, die NZZ war, das war sinngemäß dieser Beitrag, den wir jetzt hier links sehen. Und zwar, Hitzewelle, Frankreichs AKW liefern, Deutschlands Windräder schwächeln. NZZ, Neue Züricher Zeitung, war wohl vor 10 Jahren mal ein seriöses, konservatives Medium. Mittlerweile verbreiten sie so ähnlich wie die Springer-Brigaden von Welt und Bild jede Menge Desinformation und ich muss auch davon ausgehen, Lügen, weil so blöd können auch die nicht sein. Aber es ist ja egal, wenn es in die Glaubenswelt gewisser Leute passt, dann nimmt man halt auch alles, auch wenn es von der NZZ oder von Welt und sowas kommt. Und die versuchen in diesem Beitrag darzustellen, dass ja wieder natürlich die Erneuerbaren das große Problem sind und die Kernenergie ein ganz tolles Zeug und die wollen auch nicht wahrhaben, dass auch in Frankreich es gerade Probleme wegen der Hitzewelle in ihren Kernkraftwerken gibt. Und ich kann hier schon mal vorweg schicken, es hat niemand gesagt, dass dort keine Kilowattstunde mehr aus Atomstrom produziert wird. Natürlich laufen die Anlagen, aber nicht so, wie sie sollen. Und zusätzlich zu den ohnehin vorhandenen Problemen gibt es eben jetzt noch ein paar Probleme mehr, nämlich die Hitzewelle, die dazu führt, dass es Abschaltungen gibt und andere Anlagen reduziert sind. Das ist in der Gesamtbilanz vielleicht noch nicht erkennbar, dazu kommen wir auch gleich noch, aber es ist trotzdem ein Problem. Und ich versuche ein bisschen diesen Statistikmüll etwas aufzulösen und ich habe den Begriff Statistikmüll mir ausgeliehen von Dirk Specht, ein sehr geschätzter Kollege und Mitstreiter, der auch auf dem Bereich sehr aktiv ist, der ist ja auch ein gern gesehener Gast bei diversen Podcasts und auch auf dem asozialen Netzwerk LinkedIn aktiv und dort kann man Hoffmann, einige seiner Beiträge, die haben das thematisiert. Einen davon verlinke ich auch entsprechend im Quellenverzeichnis. Und er hat dort in Bezug auf diesen NZZ-Artikel auch völlig korrekt von Statistikmüll gesprochen. Und deswegen habe ich das in den Titel übernommen. Also hier Copyright an Dirk, liebe Grüße, ist auf jeden Fall genau die treffende Bezeichnung. Was NZZ hier sagen will, ist schon ziemlich perfide. Die behaupten halt einfach, oder sieht man dann an diesem Bild, was sie dann in diesem Beitrag auch entsprechend dazu machen, sie nehmen einfach willkürlich irgendwelche Daten aus Juni und Juli und schauen sich einfach mal an, wie viel die Windenergie blau produziert hat und die Kernenergie grau dahinter in Frankreich. Also sie vergleichen schon mal zwei Energiesysteme, eins in Deutschland, eins in Frankreich, und ohne das überhaupt nur einzuordnen. Und der Begriff Statistikmüll trifft es genau, weil dieses Bild sagt genau gar nichts aus. Und schon gar nicht das, was NZZ und die, die da Beifall klatschen, gerne hören wollen. Das sieht man da gar nicht. Genau genommen, was die gerne hören wollen, stimmt auch gar nicht. Und das zeigen wir hier, weil bei uns weiß man, wie man mit Statistik und wie man mit Zahlen richtig umgeht, weil wir eben keine Schwurbler sind und eben Wissenschaft und Physik und Mathematik nicht für grüne Ideologie halten. Und dieser NZZ-Artikel, den lieben gewisse Leute. Wie gesagt, die Teilnehmerin, die mir das geschickt hat, ich konnte der E-Mail, weil ja, da war kein Text und gar nichts, ich konnte nicht entnehmen, ob sie dem zustimmt oder ob sie sagen will, hier, die erzählen auch Blödsinn, mach da mal was draus, kann ich nicht sagen. Und allerdings ist die NZZ logischerweise nicht die einzigen. Wir haben ja auch schon in der besagten, vorhin zitierten Folge, wo es um den angeblich geheimen Plan der Bundesnetzagentur ging. Daniel Wetzel, der schreibt für das Desinformationsmedium Welt, und der behauptete schon im Mai, französische Atomkraftwerke werden wichtiger für die deutsche Stromnetzstabilität. Und wenn man diese Statement in Suchmaschinen eingibt, dann kommen so die typischen rechtsdrehenden Schwurbelmedien, so wie Blackout News und ein paar andere, die diesen Quatsch gerne aufgreifen, weil es so schön in ihre Welt passt. Aber auch hier, es stimmt nicht. Es ist einfach glatt gelogen. Und wer das behauptet, der versteht auch schon mal gar nicht, wie das europäische Verbundnetz funktioniert. Und wir haben dazu auch diverse Sachen schon gemacht. Wir können auf jeden Fall, ich werde das hier nochmal auch entsprechend in die Quellen machen, wir können sicher sagen, es ist deswegen falsch, weil erstmal im europäischen Verbundnetz unterstützt man sich gegenseitig. Aber Deutschland stabilisiert das französische Netz sehr, sehr oft. Einmal durch Abnahme von überschüssigem Atomstrom, weil diese Anlagen lassen sich sehr schlecht runterregeln und müssen deswegen trotzdem, damit das Milliardenfiasko nicht irgendwie total irgendwie das Land in den Ruin treibt, lässt man die Dinger so gut es geht laufen und verramscht den sehr teuer erzeugten Strom in die europäischen Nachbarländer, unter anderem nach Deutschland. Und vor einigen Jahren war es sogar mal so schlimm, dass das deutsche Kohlekraftwerke für französische AKW einspringen mussten, weil das war so 2022, so noch im Rahmen der Corona-Zeit. Dort waren eine ganze Menge Wartungsumfänge liegen geblieben und Frankreich hatte echt ein Stromproblem und deutsche dreckige Kohlekraftwerke haben diese Lücke geschlossen. Und momentan stabilisieren deutsche Erneuerbare das französische Netz. Das geht allerdings natürlich auch mal in die andere Richtung. Aber Fakt ist, und das ist eben auch so ein Märchen, was gerne behauptet wird, Deutschland würde um französischen Atomstrom betteln. Das hat mal auch die Bild, glaube ich, mal so getitelt. Zu denen passt es auf jeden Fall. Und das ist im Kern falsch. Deutschland ist auf Atomstrom aus Frankreich genau gar nicht angewiesen. Null. Es ist nur so, dass man in einem sehr, sehr kleinen Anteil, also reden wir von ganz, ganz maximal einstellige Prozentwerte des gesamten deutschen Strommixes, bezieht Deutschland Strom aus französischen AKW, aber nicht, weil das so eine geile Idee ist, sondern weil der einfach sehr, sehr günstig ist aufgrund der Tatsache, dass Frankreich dieses Zeug loswerden muss. Also die werden sehr, sehr teuer produziert. Und um das Milliardenfiasko nicht so komplett vor die Wand gehen zu lassen, versucht man wenigstens teilweise für einen Spottpreis den Strom im europäischen Verbundnetz irgendwie loszuwerden. Und das ist der Grund, warum Deutschland gelegentlich auch Atomstrom aus Frankreich bezieht, einfach weil der überschüssig ist und billig verramscht wird, obwohl er für ein Vielfaches erzeugt werden muss. Falls ihr euch fragt, wer trägt die Kosten am Ende? Ja, EDF, der französische Staatskonzern Électricité de France, hundertprozentig im Staatsbesitz und milliardenfach verschuldet, 60, 70 Milliarden Euro Schulden, und das kommt eben daher. Weil die Kernenergie ein Milliardengrab ist, deswegen ist dieser Staatskonzern so verschuldet, und wäre es kein Staatskonzern, wären die längst pleite. Also das nochmal zur Einordnung, zu dem Quatsch, den Daniel Wetzel hier behauptet, ist natürlich kompletter Quark. Und dann erreichen mich natürlich auch noch weitere ganz interessante Rückmeldungen. Ich habe hier mal ein Beispiel von einem Teilnehmer auf dem Fediverse-Bereich hier von Mastodon. Der schreibt zum Beispiel an einen anderen, der unter meinem Beitrag kommentiert hat, weil ich gesagt habe, die Kernenergie schmieren ab. Dann sagt er, nein, die schmieren nicht ab. Es geht um die Wortwahl, abschmieren wäre ein technisches Problem. Hier sind aber Umweltauflagen, die Entnahme von Einlagen von Kühlwasser regelt. Kein Wasser stimmt wohl auch nicht, aber zu wenig, um den Auflagen zu entsprechen. Doch das ist Populismus, wenn es nicht richtig dargestellt wird, und dann Adresse an mich. Das stimmt aber nicht, denn es ist ein technisches Problem. Es ist einfach mal in vielen Bereichen, wie zum Beispiel in Rumänien und auch in Ungarn, einfach mal kein Wasser da. Die Ansaugstutzen der Kraftwerke befinden sich oberhalb des Wasserpegels. Geht nicht. Und auch das Einleiten von Wasser, wo es noch geht, ist, wenn es zu warm ist, ein Problem. Denn es gibt natürlich einmal Umweltschutzauflagen, klar, aber die kommen auch nicht von ungefähr. Es geht nämlich bei der Frage der Erwärmung der Flüsse, und die Flüsse werden durch die Entnahme von Wasser und Wiedereinleitung, nachdem es natürlich genutzt wurde, und es fehlt natürlich ein Teil, weil man braucht ja Dampf, ne? Aber es wird ja dann wärmer. Und zusätzlich zu der ohnehin vorhandenen Erwärmung durch die Natur, durch die Klimakrise, wird es weiter erwärmt. Und das kann dazu führen oder führt auch dazu, dass sich Algen bilden, Fische das Ganze nicht überleben, die sterben ab, und am Ende können Fische und Algen sogar die Ansaug- und Abflussbereiche der Kraftwerke zumachen. Ist in Frankreich auch vor 2-3 Jahren bereits passiert. Man weiß auch, dass es dort zum Teil nach totem Fisch gestunken hat, weil diese Fischleichen überall rumschwammen. Und das bedeutet also, wenn man das Flusswasser erwärmt, ist das nicht nur ein Regulativ von irgendwelchen Umweltauflagen, sondern es ist auch am Ende die Vermeidung eines technischen Problems. Was dieser Nutzer, der sich Hiker nennt, hier überhaupt nicht kapiert, es ist ein technisches Problem, also ist Abschmieren komplett genau richtig, aber auch der scheint so ein Atomi zu sein, der versucht, sich dieses ganze Problem schön zu reden. Unter unseren weiteren Beiträgen hier ein paar andere sehr komische Aussagen von einem, der sich MJMW3NL nennt, der schrieb, wow, einfach mal ein Technologieunterbrechung Problem benennen und keine Ahnung von was, billige Klicks. Sollen die PV-Fans stark sein, wenn nachts keine Sonne scheint? Ich habe da drunter geschrieben, da gibt es was ganz Tolles hier, du MJMW3NL. Und es nennt sich Speicher. Ganz toll, kennt ihr Atomis nicht, aber gibt's. Und wir nutzen das, also wir sind hier seit Anfang des Jahres, ziehen wir nichts mehr aus dem Netz, außer ein paar Regelschwankungen. Also geht wunderbar. Also wenn es nachts dunkel ist, nutzen wir unseren durch Kernfusion erzeugten Strom durch den Kernfusionsreaktor, der 150 Millionen Kilometer im Durchschnitt entfernt ist. Ziemlich tolle Sache. Nur Notiz, könnt ihr auch, aber da müsstet ihr irgendwie endlich verstehen, dass Physik keine grüne Ideologie ist. Und dann haben wir einen weiteren Kommentar von Peter O. Schutz 7818, der geschrieben hat, wenn man bei der regenerativen Energieerzeugung berücksichtigt, dass die Sonne und oder Windmangellage keine Energie erzeugt werden kann, ist das eine Gefahr für Blackouts, wenn die Grundlast zum Ausgleich vorhanden ist. Deshalb sollte der Fall rot gemacht werden, auch bei EE. Da ging es um diese Risikomatrix. Das ist kein technisches Problem. Ne? Also das ist auch das wieder, da wird ein normaler Zustand zu einem technischen Problem erklärt, wo es allerdings für diesen Normalzustand eine technische Lösung gibt. Wie gesagt, die nennt sich Speicher. Und das macht die Sache deutlich unabhängiger. Auch hier wird wieder diese Grundlastthematik rausgekramt. Wer also noch immer von Grundlast redet, kennt das Energiesystem des 21. Jahrhunderts nicht. Ich habe dazu nochmal eine Folge in Arbeit, wo ich das nochmal schön versuche aufzuklären, warum Grundlast Quatsch ist. Haben einige andere auch schon gemacht. Also Grundlast ist alte Welt. Heute brauchen wir keine Grundlast mehr, Stichwort ist Residuallast, aber dazu kommen wir mal in einer separaten Folge. Also was wir jetzt hier in diesem ganzen Gefüge sehen, ist eine sehr, sehr starke Anstrengung der Atomiker. Martin Jendrischik von Clean Thinking nennt sie Atomiker, finde ich auch sehr praktisch. Wobei letztens hat ein Teilnehmer bei LinkedIn geschrieben, er hat Anspruch auf Copyright, er nutzt den Begriff seit den 70ern. Also ich weiß nicht, wer den benutzt, aber auf jeden Fall trifft das zu. Ich sage Atomis, manchmal auch Atomiker. Egal, also die AKW-Fansekte, sagen wir es mal so, die versuchen gerade mit größtmöglicher Mühe, sich das Ganze möglichst schön zu reden. Bloß nicht eingestehen wollen, dass sie über Jahre auf dem Holzweg waren. Wobei natürlich dieser Holzweg längst bekannt ist und auch sehr klar. Aber das ist ja Mathematik und Physik. Und das ist ja in diesen Kreisen bekanntermaßen grüne Ideologie. So, was machen sie jetzt? Wir schauen nochmal nach Frankreich. Frankreich ist ja in Europa das Land mit den meisten Kernreaktoren. 57 in Summe haben die, immer wieder mal einige nicht am Netz, weil es zum Teil auch ein relativ alter Reaktorpark ist. Gut, nicht alle sind alt. Flamanville 3 ist 24 in Betrieb gegangen, aber hat immer noch irgendwie ziemlich viele Störungen und läuft nicht vernünftig, nachdem er viel zu teuer und viel zu spät fertig geworden ist. Das ist allerdings ein Grundproblem von Kernenergie. Aber Frankreich hat einen Reaktorpark, der im Schnitt so knapp 40 Jahre alt ist. Und das ist natürlich klar, älter werdende Anlagen sind immer wieder mal auch vom Netz wegen geplanter oder manchmal auch ungeplanter Wartung. Und jetzt sehen wir hier dieses Bild. Das ziehen die Atomis gerade sehr gerne raus. Auch der bei Atomikern sehr beliebte Volkswirt Leon Hirt ist da, hat da auch so einen Beitrag auf dem asozialen Netzwerk LinkedIn gemacht. Was man dort sieht, ist, dass man jetzt einfach mal die Juli-Monate der letzten circa 10 Jahre mal darstellt und dann sagen die, guck mal hier, es schwankt ja gar nichts, es schwankt im normalen Bereich, die haben kein Hitzeproblem, läuft alles. Also daraus resultiert auch diese These, die die NZZ gemacht hat. Und man muss jetzt hier schon mal sagen, wer dieses Bild zeigt und sagt, läuft alles, die haben kein Hitzeproblem, kann schon mal mit Daten nicht umgehen. Denn man sieht erstmal in einer gewissen Grundmenge an Erzeugungsanlagen, und wie gesagt, es sind 57, drei davon sind wegen Hitze nicht am Netz, ein paar weitere sind reduziert am Netz. Dadurch kann man das Ganze sehr gut wegglätten. Das heißt, was macht man in Frankreich? Wenn denen irgendwo Strom fehlt, lassen sie andere Anlagen einfach mal länger laufen, die eigentlich hätten in die Wartung gehen müssen. Und es gibt dazu eine sehr schöne Übersicht. Auch das verlinke ich natürlich im Quellenverzeichnis. Dort kann man die aktuellen geplanten und auch ungeplanten Wartungen französischer Energieerzeugungsanlagen bei EDF sehen. Natürlich auch der Kernenergieanlagen. Und nur im Juli waren ungeplante Stillstände, waren 80 Fälle. So 82 Fälle, sowas in dem Bereich, kann man entsprechend in dieser Datenbank filtern, die ich im Quellenverzeichnis drin habe. Und ein Teil davon sind diese hitzebedingten Sachen. Das heißt also, nur weil ich einen Abfall in der Gesamtenergiebilanz nicht sehe, heißt das nicht, dass es kein Problem gibt. Denn man muss sich immer darüber im Klaren sein, zusätzlich zu den normalen Problemen, die die haben. Wie gesagt, diese Anlagen fallen ja immer wieder aus. Besonders heftig war es eben 2022, als deutsche Kohlekraftwerke einspringen mussten, kommen jetzt noch klimabedingte, also diese hitzegetriebenen Risiken dazu. Und auch nicht erst dieses Jahr, das gab es zwar schon immer, auch in den letzten 20 Jahren gab es das immer wieder mal, aber die Intensität und die Häufigkeit hat sich in den letzten Jahren deutlich erhöht. Und das macht dieses ohnehin sehr volatile Energieerzeugungssystem Kernenergie noch volatiler. Und wenn man so ein Bild zeigt, dann sagt das eben null aus. Und ich habe mal nochmal rausgesucht, denn die Atomis, die das gerne zeigen, die könnten das ja mal für die Windenergie tun, dann sieht das so aus. Und da sieht man, boah, so tendenziell, die nimmt immer weiter zu. Klar, liegt natürlich daran, das ist jetzt in Deutschland natürlich, da wurde in den letzten Jahren immer mehr Windenergie ausgebaut und natürlich nimmt dann die erzeugte Energiemenge im Monat Juli zu. Also auch hier wieder Onshore und Offshore Wind, weil Wind natürlich Onshore und Offshore zusammengerechnet werden sollte und natürlich auch haben wir hier den Anteil für die Monate Juli der letzten 15 Jahre analog eben zu dem gerade gezeigten Bild der AKW in Frankreich gezeigt. Also auch da kann man jetzt nicht sagen, Hören nimmt ab? Nö, gar nicht. Also sieht genauso unbedenklich aus wie das, was die Atomis bei den französischen AKW sehen. Aber na klar, wie gesagt, sowas sagt nichts aus. Obwohl das nicht wirklich viel aussagt, habe ich hier nochmal ein weiteres Bild mitgebracht. Das ist eben Wind zusammen mit Sonnenenergie. Denn man darf die beiden ja nicht getrennt voneinander betrachten. Denn auch wenn erneuerbare Energien nicht nur aus PV und Wind bestehen, sondern auch aus Wasserkraft, aus Biomasse, aus Speichern, intelligenten Netzen und so weiter. Erneuerbare Energien sind ja viel, viel mehr. Das hat man in gewissen Kreisen bis heute noch nicht verstanden. Ist es ja so, dass man eben gerade Sonne und Wind zusammen betrachten muss. Und auch dort sieht man, völlig unauffällig. Sogar jetzt im Juli sogar richtig gut, ne? Und das liegt wahrscheinlich an der entsprechenden Sonnenexposition. Aber auch hier muss man sagen, der Aufwärtstrend kommt durch die Tatsache, dass in den letzten Jahren immer mehr zugebaut wurde. Klar, also die ist jetzt nicht plötzlich viel besser geworden, ist sie zwar auch, aber der Zubau ist entscheidend. Und warum ist das nochmal wichtig? Und das hat Dirk Specht auch nochmal in seinem vorhin erwähnten LinkedIn-Beitrag auch völlig korrekt gesagt. Windenergie und PV muss man als eine Einheit sehen. Denn diese beiden Energieerzeugungssysteme, das ist unser Glück, laufen sehr gut in Ergänzung zusammen. Wir haben natürlich im Sommer mehr Solarstrom, klar, entsprechend hoher Sonnenstand, lange Tage und im Winter deutlich weniger, circa ein Achtel. Dafür ist allerdings im Winter der Wind stärker und das sehen wir in diesem Bild. Dort können wir das ganz gut erkennen und dort sehen wir eben gelb, ganz klar diesen schönen, ganz klaren Peak in den Sommermonaten in der Mitte und an den Rand der Grafik, links und rechts, dort sieht man deutlich mehr Windanteil und das ist natürlich sehr gut. Also Wind und Sonne über das ganze Jahr, die ergänzen sich sehr schön. Und deswegen muss man das Ganze auch zusammen sehen. Also wenn jetzt irgendwelche Atomiker sagen, Wind produziert so wenig, dann liegt das erstmal auch daran, dass im Winter mehr Wind ist als im Sommer und im Sommer der Windanteil generell kleiner ist. Abgesehen davon, so wenig ist es jetzt aktuell auch nicht. Aber wenn man jetzt zeigen will oder einen Nachweis bringen will, ob irgendwas instabiler ist durch entsprechende Hitzeeinflüsse oder irgendwelche anderen Einflüsse, da muss man sauber arbeiten. Und weil die Atomiker das nicht können, habe ich das jetzt mal übernommen und das zeige ich euch jetzt. Also wir haben jetzt gesehen, dass die absolute Energiemenge in einem Monat überhaupt nichts darüber aussagt, wie stabil oder instabil ein System läuft. Und ob diese Hitzetage und die Stillstände dadurch irgendeinen Impact haben, das kann man daran nicht erkennen. Es gibt daher schlauere und bessere Methoden und auch die sagen nicht sofort aus, ob es irgendeinen Einbruch durch die Hitzeperioden gibt. Eher sagt es was aus, was wir vorhin gezeigt haben, dass vielleicht andere Stillstände eben aufgehoben wurden und Wartungen verschoben wurden, um diese Lücken zu füllen. Deswegen, gerade Frankreich hat, wie gesagt, diesen großen AKW-Park und deswegen geht das dort unter. Aber wir können durchaus gewisse statistische Methoden anwenden, um zu gucken, wie stabil ein System tatsächlich ist. Und dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten. In diesem besagten Beitrag hat Dirk Specht zum Beispiel eine Normierungsmethode verwendet. Der hat zum Beispiel Anfang des Jahres auf 100% normiert und dann die Abweichung über das Jahr sich entsprechend angeschaut. Und auch dort sieht man, das schaut bitte in diesem entsprechenden Beitrag nach, dass die Windenergie überhaupt nicht groß instabil ist und das werden wir jetzt auch gleich bei einer anderen Methode genauso sehen. Ich mache das etwas anders. Beides ist möglich und es ist ja immer ganz gut, mit verschiedenen Methoden einen Sachverhalt auch zu bestätigen oder eben zu falsifizieren, je nachdem. In dem Fall wird er bestätigt. Ich nutze die Methodik, dass ich die erzeugte Energiemenge auf die installierte Leistung normiere. Das bedeutet, wir gucken uns die jeweilige in den Julis dieses Jahres und der letzten Jahre die erzeugte Energiemenge an und dividieren das durch die installierte Leistung. Nicht verfügbare Leistung, sondern installierte Leistung, weil man ja sonst genau das, was man sehen will, eben nicht mehr sehen würde. Und ich habe das danach auch nochmal für die Jahresmenge gemacht. Da schauen wir uns das Ganze jetzt mal an und so schaut das Ganze dann aus. Das ist der Graph. Die Daten kommen eben vom Fraunhofer-Institut, vom ISE und von den Energy Charts. Die Quelle ist natürlich angegeben, könnt ihr euch selbst ein bisschen mitspielen, genauso wie die Daten, die wir vorhin auch gesehen haben. Und wir haben also jetzt hier auf der senkrechten Achse die Relation von Gigawattstunden pro installierter Gigawattleistung und entsprechend auf der horizontalen Achse die Julis der jeweiligen Jahre, jetzt bis in die letzten 10 Jahre etwa. Und dann sehen wir für die Kernenergie folgenden Verlauf. Also wir sehen eine gewisse Schwankung, die wir dort erkennen. 2022 war der Dip relativ stark durch die besagten größeren Wartungsaufkommen, aber man sieht ja auch, sonst gab es immer wieder mal Schwankungen. Und die Trendlinie, die lineare Regression, die ich da reingeplottet habe, die zeigt einen abfallenden Verlauf. Das zeigt also, die erzeugte Menge an Gigawattstunden pro installierter Gigawattleistung ist in Summe seit über 10 Jahren rückläufig. Das hat verschiedene Gründe. Also das ist jetzt nicht nur die hitzebedingten Stillstände, die werden da irgendwo mit drin sein, weil wie gesagt, die gibt es ja nicht erst dieses Jahr, die gibt es auch in den letzten Jahren. Aber es gibt auch andere Faktoren, wie zum Beispiel die sogenannte Modulation. Dazu auch ein entsprechender Link zum Clean Thinking von Martin Jendrischik, der das mal schön beschrieben hat, was das ist. Das ist das Rauf- und Runterfahren der AKW in Frankreich, die häufiger heutzutage runtergefahren werden müssen und wieder hoch, verglichen von vor 10 Jahren, weil es immer mehr Erneuerbare im Netz gibt. Und wenn Frankreich gerade den Strom nicht billig an die europäischen Nachbarländer verramschen kann, wie wir vorhin erklärt haben, da müssen die manchmal auch vom Netz. Das dauert eine Weile, die sind sehr, sehr träge und deswegen müssen diese Modulationen auch entsprechend abgebildet werden und das kostet relativ viel Geld. Also ein Milliardengrab wird also noch größeres Milliardengrab, weil solche Kraftwerke sind nur dann ein halbwegs akzeptables Milliardengrab. Nee, eigentlich ist es auch nicht akzeptabel, aber sie sind, auch wenn sie mit 8000 Vollerstunden im Jahr laufen, ein Milliardengrab, aber sie laufen weniger. Also das hat eben unter anderem was mit den Erneuerbaren zu tun, weil sie viel, viel günstiger sind und eben vorgezogen werden. Übrigens auch in Finnland das gleiche Spiel. Der neue finnische Reaktor wurde schon kurz nach seiner Inbetriebnahme abgeschaltet vom Netz, weil die Erneuerbaren viel günstiger günstiger waren. Also wir erkennen hier immer wieder das Phänomen, dass Erneuerbare und Kernenergie sich auch überhaupt nicht miteinander vertragen. Die Atomis behaupten immer das Gegenteil, aber das stimmt halt nicht. Auch dazu haben wir mal eine Folge gemacht in unserem Sechsteiler Lügen über die Kernenergie. Da kann man das Ganze nochmal nachhören, da ist das nochmal genau erklärt. Also wir haben hier verschiedene Einflussgrößen und dieses Rauf und Runter führt zu mehr Wartungsaufwand, höheren Kosten und höheren Unsicherheiten. Das macht also die ohnehin schon extrem teure und unwirtschaftliche Kernenergie also noch sehr viel teurer. Also dieser Abfall hat verschiedene Gründe. Man kann jetzt nicht sagen, das ist der eine monokausale Grund. Es gibt eben eine große Vielzahl daran und wie gesagt, man kann eben im Kraftwerkspark auch umschichten. Dann haben wir uns das Gleiche nochmal angeschaut hier für die Windenergie. Und die Windenergie zeigt einen relativ gleichmäßigen Verlauf. Auch die lineare Regression ist ziemlich horizontal. Das bedeutet, die erzeugte Energiemenge in Relation zur erzeugten Leistung ändert sich nicht signifikant. Es bleibt relativ konstant mit einer gewissen überschaubaren Schwankungsbreite. Also deutlich weniger als die Kernenergie, was massiv dem widerspricht, was NZZ, Welt und Co. immer gerne behaupten, dass Wind der Flatterstrom ist, ne? Also man sagen ja viele, oder Zappelstrom, ne? Also instabil geht nicht, aber die Kernenergie ist grundsolide und stabil, wie man schon daran sieht, nein, ist sie nicht. Die Windenergie ist da deutlich besser. Und jetzt habe ich das Ganze nochmal dargestellt für Wind plus PV, haben wir ja gerade gesagt, muss man als Einheit sehen. Und dort sehen wir auch eine kleine Schwankung mit einer Trendlinie, die leicht abfallend ist. Dazu kommen wir gleich noch. Wie sieht das Ganze jetzt über das gesamte Jahr aus? Nicht viel anders, klar, kann man erwarten, es ist nur ein bisschen geglätteter. Und wenn man das Ganze über das ganze Jahr anschaut, haben wir folgendes Bild. Auch hier wieder vertikal die Relation Gigawattstunden zu Gigawatt installierter Leistung. Die Werte sind natürlich höher, weil es ist ja die Jahresenergiemenge. Und dann unten die gesamten Jahre, die letzten 10 Jahre durch. Und dort sehen wir dann auch bei der Kernenergie einen ähnlichen Verlauf mit einer negativ verlaufenden Trendlinie. Bei Wind genauso ein überschaubarer, kleinere Schwankung, dass sie kleiner ist, das sehen wir gleich auch nochmal. Mit sogar einer leicht ansteigenden Trendlinie, wenn man ganz genau hinschaut. Man erkennt über die Jahre, dass die erzeugte Energiemenge pro installierter Gigawatt Leistung bei Wind eben sich sogar leicht verbessert hat. Und dann PV und Wind zusammen, auch genauso wie gerade bei den Juli-Monaten, eben eine überschaubare Schwankungsbreite mit einer leichten Abwärtstendenz bei der Trendlinie. Und das muss logischerweise was mit der PV zu tun haben, weil Wind alleine zeigt diese abfallende Tendenz nicht. Und wenn wir das Ganze für PV darstellen, dann sieht man auch, ja, es ist abfallend. Wir haben einen leichten abfallenden Trendverlauf bei PV. Spoiler, das hat nichts damit zu tun, dass PV so schlecht ist. Die Atomis werden sich garantiert gerne jetzt darauf stürzen und sagen, PV ist ja abfallend, ist ja schlecht. Erstens, Kernenergie ist auch abfallend und zwar viel mehr. Und bei PV hat das andere Gründe. Spoiler, kommen wir gleich zu. Das hat was damit zu tun, dass PV mittlerweile unschlagbar günstig ist. Aber dazu gleich. Ich habe mir nochmal ausgewertet die Schwankungen vom Mittelwert zum Max- und zum Minwert der Messreihe. Da sieht man nochmal so ein bisschen, wie groß die Schwankungen wirklich im extremsten Fall sind. Und bei der Kernenergie haben wir diesen Wert. Plus 14% und minus 21,5%. Also in einem Bereich, wo man sagt, okay, ist schon grenzwertig, man sagt so plus minus 10-20% ist okay, das ist schon ein bisschen drüber, aber wollen wir mal jetzt nicht päpstlicher sein als der Papst, ist schon okay, kann man so akzeptieren. Dann bei der Windenergie sehen wir dieses Bild und siehe da, die Windenergie schwankt deutlich weniger, plus 12,5-14,4%. Also liebe NZZ, Welt und Co., wenn ihr ständig behauptet, die Windenergie ist so instabil, ist sie gar nicht. Da, die Schwankungsbreite ist deutlich kleiner als bei der Kernenergie. Lustig, ne? Gut, wenn man sich damit auskennt, weiß man das schon vorher, aber egal, ihr wisst es halt auch nicht und ihr wollt es auch nicht wissen. PV und Wind zusammen zeigt eine vergleichbare Schwankungsbreite wie die Kernenergie, ein bisschen kleiner, 13,6-20,4%. Also durchaus vergleichbar mit eben leicht Tendenz nach unten. Und schauen wir uns die PV einzeln nochmal an, da sind wir bei 15% plus und minus 22,4. Die PV ist also etwas oberhalb der Schwankungsbreite der Kernenergie. In Summe allerdings beide zusammen etwas unterhalb und Wind ist dabei ziemlich stabil. Also kann man hier ganz klar subsumieren und zusammenfassend sagen, die Kernenergie ist deutlich instabiler, sie ist abfallend und es ist also keineswegs so die super geile, stabile Technologie von Energieerzeugung, wie immer gerne behauptet wird. Und dieser Vorwurf des Zappelstroms oder Flatterstroms und Erneuerbare sind so unzuverlässig, sieht man also an den Zahlen, Daten, Fakten, ist damit überhaupt gar nicht belegbar. Ja, sie hat saisonale Schwankungen, das ist richtig, und kann auch nicht so 8000 voller Stunden im Jahr durchballern. Aber dafür gibt es eben Lösungen und die heißen Speicher, haben wir vorhin schon mal drüber gesprochen. Jetzt nochmal zu der Frage, was hat es mit diesem abfallenden Trendlinie bei PV zu tun? Und das muss ich hier nochmal auflösen, weil natürlich sonst die Atomiker kommen und sagen werden, die PV ist so schlecht und damit gleich die gesamten Erneuerbaren. Hat eben was mit dem Preis zu tun. PV-Module sind heutzutage unschlagbar günstig. Ich kann mich noch erinnern, als ich meine erste PV-Anlage installiert habe, dort hatte ich PV-Module, die hatten nicht mal 200 Watt Peak und haben pro Stück einen hohen dreistelligen Betrag gekostet. Also war sehr teuer. Heute kriegt man 400 Watt Peak für 70, 80 Euro, zum Teil sogar weniger. Und das ist der entscheidende Grund. Man baut mittlerweile PV-Installationen auch auf nordseitige Dächer oder auf irgendwelche senkrechten Installationen, die gar nicht unbedingt so eine gute Sonnenexposition haben. Und trotzdem lohnt es sich. Also man macht das nicht, weil man glaubt, dass das schick aussieht. Ich persönlich finde, dass das schick aussieht. Gut, das ist natürlich subjektiv, aber das rechnet sich. Man kann auch bei nicht optimaler Ausrichtung, zum Teil nordseitige Dächer, einen richtig guten Ertrag haben und der rechnet sich über das gesamte Jahr. Wie gesagt, Erneuerbare sind die einzige Energieform, die sich überhaupt rechnet. Und auch wir machen das, das zeige ich euch an unserem Beispiel hier bei uns zu Hause. Das ist unser Wohn- und Arbeitsgebäude von der Ostseite. Hinten sieht man den Ölfüllekopf, den Wettersteingrat, dahinter ist Garmisch-Partenkirchen und links geht es so Richtung Gernspitze, für diejenigen, die sich hier bei uns in der Region etwas auskennen. Und wir haben, wie man sieht, eine Dachinstallation und eine Wandinstallation. Und wenn man sich jetzt die Jahresenergiemenge von unserem Auswertetool anschaut, dann sieht das Ganze so aus und man erkennt, also dunkler weniger Energie, heller mehr Energie, dass die Dachinstallation etwa das Doppelte an Energie erzeugt als die Wandinstallation. Ist natürlich auch klar, die Sonnenausrichtung ist oben deutlich besser. Und wir schaffen auf der Dachseitenebene so zwischen 1100 und 1200 Kilowattstunden pro installiertem kW-Peak und Jahr. Auf der Wandseite ist es natürlich deutlich weniger. Die Wandinstallation hat im Winter den großen Vorteil, dass sie nicht zugeschneit werden kann. Auf dem Dach, ich gehe da immer wieder hoch und schiebe es runter, weil ich Bock drauf habe. Aber da hätte man unter Umständen Schneebedeckung. Die Wandinstallation hat es nicht. Also trotz Schneebedeckung können wir im Winter Energie produzieren. Und das Ganze macht aber trotzdem Sinn, weil es sich wirklich in einem sehr kurzen, überschaubaren Zeitraum von einigen Jahren rechnet. Aber natürlich, wenn man das auf die installierte kW-Peak-Leistung bezieht, ist natürlich der Ertrag von den Wandmodulen deutlich schlechter. Und weil immer mehr Leute das machen, eben Gartenzäune, irgendwelche Norddächer und so weiter, weil immer mehr Leute das machen, ist der Trend, den wir gerade gesehen haben, leicht rückläufig. Das ist der Grund, warum PV und damit, wenn man es komplett addiert, die gesamten Erneuerbaren einen leicht rückläufigen Trend haben, aber auch der ist immer noch kleiner als der von der Kernenergie. Und jetzt kommen wir nochmal zurück zu der Jahresbetrachtung. Das Bild haben wir ja schon mal gesehen und es gibt dann hier nochmal dieses Bild. 2026 habe ich hier nochmal dazu genommen, das jeweilige Jahr komplett kumuliert, aber wir sind ja jetzt gerade in 26 im Monat August und ich habe den Juli-Wert hier drin, das heißt, da kommt noch Energie dazu. Wir sehen also noch nicht das ganze Jahr, deswegen ist es klar, dass der Graph abknickt. Das tut er bei allen, das ist okay, aber bei der Kernenergie knickt er deutlich mehr ab. Signifikant stärker als bei Wind, bei PV und bei Wind plus PV zusammen. Und das ist ein Hinweis, nicht eindeutig, aber ein Indikator, dass da könnte die wesentliche Ursache die Stilllegung durch die Hitze sein und die Drosselung. Da könnte man das erkennen. Sicher wissen wir das Ende des Jahres, wenn wir die Gesamtjahresbilanz sehen. Das können wir jetzt noch nicht sagen. Aber man erkennt hier ganz deutlich, dass die Kernenergie im Monat Juli, also für das Jahr 26, ab Stand Monat Juli deutlich mehr abfällt aufgrund der fehlenden Daten noch vom Rest des Jahres, weil es ja noch in der Zukunft liegt, verglichen mit den erneuerbaren Energien. Man kann das also hier sehr klar verifizieren, dass die Kernenergie deutlich instabiler, volatiler ist und eben auch diese Sommerhitze ist ein Teil der Ursache. Nicht der einzige, aber es ist ein Teil der Ursache und warum man eben unter Umständen das Ganze verstecken kann, haben wir vorhin erläutert. Wenn also irgendwelche Atomis rumkommen und sagen, hier in Frankreich, die haben gar kein Problem und die gesamte absolute Energiemenge zeigen, das tun gerade einige, könnt ihr gleich wegschmeißen. Das sagt nichts darüber aus, wie stabil ein solches System ist. Denn man muss auch bedenken, wenn dieser Wassermangel so bleibt und es Richtung Herbst nicht noch mehr regnet und womöglich vielleicht sogar der nächste Winter wieder schneeärmer wird, dann wird das Problem größer. Das Problem potenziert sich immer mehr. Die Intensität von solchen Hitzetagen und den Wassermangel, der Wasserstress, den wir mittlerweile haben, ist ja auch nicht ein Ergebnis von nur ein paar Wochen. Das ist ein Ergebnis von der Kumulation von Dürreperioden und Niederschlagsmangelperioden der letzten Jahre. Dieses Jahr wird einfach nochmal schlimmer und es ist dieses Jahr auch tendenziell heißer. Aber das Problem ist kumulativ. Und nicht nur AKW, auch Gaskraftwerke und Kohlekraftwerke, alle thermischen Kraftwerke, also alle Wasserkocher, alle Tauchsieder haben genau das Problem. Und das macht die Sache extrem kritisch. Wenn also Leute dann sagen, wir haben ja gar kein Problem, die Dinger laufen schon und das ist eh marginal, die verstehen das Problem nicht und verharmlosen es. Denn wir haben bei diesen thermischen Kraftwerken nicht nur eine Abhängigkeit von fossilen Importen und damit von Diktaturen oder von Uran und damit auch von Diktaturen in den meisten Fällen, ne, weil Großteile des Uranvorkommens, auch des günstigeren Uranvorkommens, da hängt ja, hat ja Rosatom, also ein russischer Staatskonzern, die Finger drauf und dazu noch russische Technologie. Es ist eben auch noch sehr, sehr teuer und es ist dazu auch noch eben sehr unsicher in Bezug auf Klimaresilienz. Und wenn das Problem jetzt nicht sofort in Frankreich sichtbar wird, weil die noch genügend umschichten können, das potenziert sich und wird über die nächsten Jahre womöglich, wir kennen die Niederschlagssituation ja noch nicht, wir können ja nicht in die Zukunft schauen, aber es kann sich verschärfen. Und es ist aktuell jetzt schon ein Problem, weil Wartungspausen, die vorgesehen waren, verschoben werden, weil gerade einige Meiler aufgrund von Wassermangel stillstehen. Also das Problem ist deutlich komplexer und einige verstehen es immer noch nicht, viele wollen es auch gar nicht verstehen, aber Atomi suchen ja immer die vermeintlich einfachste Antwort. Es muss halt nur in ihre Glaubenswelt passen und gewisse Desinformationsmedien wie die Springer-Brigaden oder NZZ und einige andere, Cicero zum Beispiel auch, die haben ja mal einen AKW-Skandal von Robert Habeck erfunden. Also das ist deren Agenda. Die wollen die Erneuerbaren klein machen. Und das muss uns letzten Endes klar sein, dass solche ganzen Debatten, die wir hier führen, gar nicht um die Frage gehen, ob wir Kernenergie machen oder nicht. Die kommt sowieso nicht. Ein paar Länder, so wie Polen und so, die möchten es gerne. Das wird allerdings am Ende auch ein Milliardengrab, wenn sie es überhaupt tun. Es ist immer die Frage, wer am Ende die Gaudi bezahlt. Und auch in China spielt die Kernenergie nur eine ganz, ganz marginale Rolle. Die haben, die bauen pro Tag etwa nur die Menge PV aus, was ein AKW-Reaktor ist. Also das ist wirklich ferner liefen. Es geht um was ganz anderes. Und das habe ich auch schon mal gesagt, aber das sage ich hier nochmal, weil es so wichtig ist. Es geht um das Verschleppen und Ausbremsen der Energiewende. Denn wenn die Energiewende ausgebremst wird, können die Fossilverbrecher noch weiter einen dicken Reibach machen. Und nur darum geht es. Die Kernenergie ist, es gibt keine Renaissance, haben wir auch schon oft gezeigt. Dazu habe ich mal so ein Kurzvideo gemacht, da kann man das auch sehr schön sehen. Von der Renaissance der Kernenergie redet man schon seit etwa 20 Jahren, aber sie kommt irgendwie nicht und ist auch klar, sie wird auch nicht kommen. Dazu ist es zu teuer und viel zu volatil und funktioniert nicht mit Erneuerbaren. Und dazu kommt eben die Sache, dass das Ganze dazu führt, dass man Ablenkungsdebatten führt und ein paar Länder, die den Fehler machen und dort rein investieren, denen fehlt dann das Geld für die Energiewende und dann ist man wieder bei dem, was man hat, nämlich beim Fossildreck. Und Fossildreck, wie gesagt, hat genau wie die Kernenergie ein Problem mit Klimaresilienz. Tja, wieder mal eine Folge zu dem Thema und wenn auch der Aspekt vielleicht ein anderer ist und das eine oder andere vielleicht für euch nicht alles schon bekannt war, aber es gibt vielleicht Argumentationshilfe. Klar ist, diejenigen, die am lautesten immer anderen Ideologie vorwerfen, sind diejenigen, die Ideologie am meisten leben und auch komplett für sich verinnerlicht haben. Wenn man ständig so eindeutige Dinge leugnet und missachtet, dann ist man komplett in der Ideologiefalle. Atomikern und Atomis, je nachdem, wie man sie nennen möchte, spielt auch keine Rolle, aber AKW-Fansekte, denen nützt es nichts, wenn wir denen mit Argumentationen und mit Fakten kommen und mit Daten. Das alles, was ich hier gemacht habe, nützt denen eher nichts, denn denen geht es nicht darum, dass sie etwas dazulernen und besser werden. Es geht ihnen um das Bestätigen ihrer alten Geschichten und ihrer Feindbilder. Für die ist alles, was irgendwie scheinbar oder auch nicht scheinbar, wie auch immer, grün konnotiert ist, das ist für sie der Feind. Sie brauchen etwas anderes, egal wie sehr sie sich damit selbst Schaden zu fügen, egal wie sie sich stark blamieren und so weiter. In Zeiten von asozialen Medien hat man ja auch das Gefühl, egal wie abstrus und bescheuert etwas ist, es spielt keine Rolle, weil es gibt genügend Schwurbler in einer gewissen Community, in dieser Bubble, die ihnen dabei Recht geben, die sie bestärken. Und ich finde es ja auch immer wieder lustig, wenn irgendwelche Leute mir erzählen wollen, dass ich mich bei Eike oder bei irgendwelchen YouTube-Schwurblern richtig informieren müsse, weil die würden es ja richtig tun. Dabei sind das genau diejenigen, die überhaupt keine Quellen zur Verfügung stellen, die überhaupt komplett Grundrechenarten nicht beherrschen und so weiter. Also das ist sehr, sehr eindeutig. Aber ich bin ziemlich sicher, dass eine Menge Leute, die mir das schreiben, das auch wirklich glauben. Und auch dieser eingangs erwähnte NZZ-Artikel, der wird garantiert einige Leute echt überzeugen, auch wenn der so dermaßen plump und schlecht ist, dass man eigentlich noch nicht mal wahnsinnig tief in dem Thema drin sein muss, um zu verstehen, dass das einfach nur eine Luftnummer ist. Aber Physik und die Mathematik halten sich nicht an irgendwelche Wahnvorstellungen und Realitätsallergien irgendwelcher Schwurbler und Gesternkleber. Sie finden einfach statt und andere tun das. Wir tun es im Kleinen, wie auch im etwas Größeren, auch mit unseren Kundinnen und Kunden. Wir machen Energiewende, wir machen Mobilitätswende, wir stellen Prozesse um, wir ändern Abläufe gemeinsam mit unseren Kunden zusammen, weil klar, wir kommen jetzt nicht her und sagen denen, wie es geht. Das wissen die selber oft sehr, sehr gut. Wir geben neue Ideen mit, wir setzen es mit ihnen um, also als Teil eines Teams. Das unterscheidet uns auch von den ganz klassischen Unternehmensberatungen. Wir sind keine Beraterbude, wir sind externe Kolleginnen und Kollegen, die mit den Unternehmen und mit den Behörden Dinge einfach besser machen. Und dazu zählt auch, nicht immer, aber teilweise auch die Energiewende. Und diejenigen, die sich darauf einlassen, die merken, wie viel das bringt. Das ist nicht nur ein gutes Gefühl und Idealismus, das ist am Ende auch ein knallharter Wirtschaftsfaktor. Und deswegen bitte schaut, wer euch da was erzählt. Die einschlägigen Granaten kennen wir mittlerweile. Und nur weil etwas irgendwie oberflächlich gut klingt, heißt das nicht, dass es stimmt. Kausalität und Koinzidenz sind nicht das Gleiche. Man muss da manchmal ein bisschen tiefer gucken. Wenn es oberflächlich so aussieht, als sei etwas plausibel, ist das in vielen Fällen nicht unbedingt der Fall. Und unter Umständen muss man da auch mal sich mit Leuten zusammensetzen und nachfragen, die sich damit auskennen. Und davon gibt es ja einige. Und es war wieder ein Beitrag, der aktuelle, der Gesternkleber-Fails. Ich hoffe, es ist bei euch nicht ganz so heiß. Hier bei uns ist es halbwegs erträglich in dem Sinne. In Zeiten von Aufmerksamkeitsökonomie freuen wir uns natürlich über entsprechende Interaktionen, Weiterleiten, Teilen, Liken, Hypen, was es da alles gibt. Vielen Dank dafür und in dem Sinne eine hoffentlich nicht zu heiße Woche und bis zur nächsten Ausgabe.